Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet aus der Schweiz ist Herr Karl Fingerhut. Karl, bist du mit in der Leitung?
Ja, wo bin ich?
Einen schönen guten Abend, oder besser gesagt einen schönen guten Nachmittag. Wir zeichnen diese Sendung heute wieder ab vorab. Deswegen werden wir heute auch keine Live-Fragen leider nehmen können. Aber ich darf dich kurz vorstellen. Herr Karl Fingerhut ist Honorarprofessor der Technischen Universität Darmstadt. Er hat an verschiedenen Universitäten Städtebau unterrichtet und mehrere Bücher zum Thema Städtebau publiziert. Zurzeit arbeitet er für Städte in Europa, Asien und Afrika. Und wir haben dich eingeladen zu einem Thema, das heißt Stadt, der Körper der Gesellschaft. Und dazu möchte ich gerne am Anfang einen Ausschnitt eines Artikels vorlesen, den du in der Neuen Zürcher Zeitung geschrieben hast, der, glaube ich, sehr gut zu diesem Thema passt und dieses Thema vielleicht auch sehr gut einleitet. Dort schreibst du: Die Zeit der modernen westlichen Stadt geht zu Ende. Radikal neue Werte treten hervor und müssen in die Struktur und Form der Stadt integriert werden. Es zeigt sich eine neue Sehnsucht nach der Reintegration der von der Moderne verschütteten Potenziale unseres Bewusstseins. Einerseits suchen Emotionalität, Sinnlichkeit und Spiritualität des Menschen nach Ausdruck und Gestalt in der Stadt. Andererseits will sich ein neues Bewusstsein von der Einheit von Mensch und Natur in der Gestalt der Stadt manifestieren. Bei der Betreuung der Transformation der Stadt zeigt sich ein neues Interesse für deren Gewachsenheit als Körper der Gesellschaft. Damit verknüpft ist ein Bewusstsein von der Polarität allen Seins. Neu oder alt sind nicht a priori richtig oder falsch. Kontinuität oder Veränderung in der Gestalt der Stadt müssen immer wieder gegeneinander abgewogen werden. Die globalen Wahrnehmungen der Welt bewirkt eine neue Bedeutung des Individuellen. Ich und wir sind verbundene Positionen und nicht sich befedernde Gegensätze. Die Stadt wird zum Ausdruck unseres Seins, zum physischen Körper der Gesellschaft. Karl, wenn ich dich da direkt an dieses Zitat anschließend fragen darf. Wenn du sagst, die Stadt wird zum Ausdruck unseres Seins, zum physischen Körper der Gesellschaft. Und wenn wir unsere Städte anschauen, Zürich, Berlin, Wien, Frankfurt. Was sehen wir an diesen physischen Körpern? Wie würdest du die Leiblichkeit unserer Städte, so wie sie gerade ist, beschreiben?
Ja, das ist natürlich eine anspruchsvolle Frage. Aber vielleicht einfach mal mit dem Stichwort Palimpsest. Also ein Palimpsest ist ein, früher hatte man kein Papier, sondern man hatte Tierfelle mit Fett und hat dann auf diese geschrieben und dann immer wieder ausgekratzt und wieder neu beschrieben. Und die Stadt ist in dem Sinne ein Palimpsest, dass sie in jeder Zeit wieder neu überschrieben werden, die alten Strukturen verschwinden, werden vielleicht nicht mehr sichtbar, aber sie bestehen immer noch. Und wenn wir heute unsere Städte sind ja gebaut, wir erfinden sie nicht neu, sondern wir müssen die Transformation betreuen, dann arbeiten wir mit dieser ganzen Geschichte, mit den verschiedenen Layers, die immer wieder den Ausdruck der Zeit, der jeweiligen Zeit und ihres Bauens waren. Mhm. Und wenn du jetzt fragst, was heute passiert, dann ist, dass wir diese Geschichten auch wieder entdecken, dass wir sie wieder ernst nehmen, nachdem sie in der Moderne radikal ausgeblendet wurden. Und sie sind in ihrem Bild ist die Stadt immer die Reflexion dessen, der Werte, die in einer bestimmten Zeit wertvoll sind. So gibt es halt diese Überlagerung in den Werten, die das Faszinierende der Komplexität und der Vielfalt der Stadt ausmachen.
Jetzt hast du etwas gesagt, das hat mich aufhören lassen. Du hast von der Stadtgestaltung so gesprochen, wir müssen die Transformation der Stadt betreuen. Ja. Das ist ja für sich schon eine sehr ungewöhnliche Formulierung der Stadtplanung, die einen sehr eigenen Blick hier freilegt. Du siehst die Stadt, und das macht natürlich Sinn, aber wir betrachten das hier auch als einen, ich würde mal sagen, langjährigen, wahrscheinlich Jahrhunderte, Jahrtausende langen Prozess, der permanent in Übergang ist. Und wir sind jetzt sozusagen an einer Stelle dieses Übergangs. Aber wir müssen hier die Transformation gestalten. Was meinst du damit?
Ja, ich sage es an einem Beispiel. Ich meine, dass das Bewusstsein von der Einheit von Mensch und Natur, also von einer Integration des Menschen in etwas Größeres Ganzes, das ist eines der zentralen Themen im Umgang mit der Stadt heute. Wie gelingt es, dieses Bewusstsein zu integrieren? Und das ist natürlich, äußert sich in der Integration von Stadt und Natur. Das Phänomen sind die Urban Gardeners mit ihrem Enthusiasmus, die Stadt aus ihrer reinen mineralischen Steinlernform in eine andere Form zu transformieren, wo dieses Awareness, dieses Bewusstsein von neuen Verständnis integriert wird, versucht wird zu integrieren. Oder früher konnte man konnte es auch am Wohnungsbau illustrieren. Der Wohnungsbau des 19. Jahrhunderts war die geschichtete Häuser, unten die Reichen, oben die Armen. Nach dem Ersten Weltkrieg musste eine neue Sprache gefunden werden. Man hat die Zeilenbau erfunden, wo alle Wohnungen gleich sein mussten. Also man durfte zum Beispiel keine Wohnung im Erdgeschoss haben, sondern damit diese nicht besser sind. Und in der Transformation der Stadt mussten immer wieder entsprechend den neuen Werten Gestalt gefunden werden.
Wie zeigen sich diese Wertewandlungen im Städtebau? Du hast ja die Stadtplanung in Basel lang in deiner Verantwortung gehabt. Du hast Städtebau in verschiedenen Städten Europas, aber eben auch Afrikas und Asiens betreut. Du kennst Städte in ganz verschiedenen kulturellen Zusammenhängen. Wie würdest du sagen, spiegelt sich menschliche Kultur, menschliches Bewusstsein in der Art und Weise, wie wir Städte bauen?
Ja, in der Gestalt, in der Gestalt des Neuen. Also heute haben wir eine Endphase von der Moderne mit dem unbeschränkten Glauben an die Technik und an die Rationalität, und das äußert sich in dieser fast manischen Euphorie über die Sinnmäßigkeit von Hochhäusern. Dabei wissen wir, dass gerade für das Wohnen die Menschen von heute suchen, meine ich, nach einer anderen Wohnform, eben wieder im Zusammenhang mit dem, mit der Suche nach der Einheit mit der Natur. Diese Hochhäuser sind für mich Endprodukte eines Umgangs mit der Stadt. Ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass es in 50 Jahren für den Wohnungsbau in unserem Gebiet noch Hochhäuser als sinnvoll erachtet werden.
Warum nicht?
weil es vielleicht dann eine Revolution gibt, dass man sagt, ja, jetzt wir wollen das, was wir fühlen und spüren und was für uns wichtig ist, wir wollen das auch in unseren Wohnungen realisiert haben. Wir wollen nicht künstlich belüftete Kisten. Wenn wir Glück haben, ja.
Ich meine, ich kann es natürlich sehr nachvollziehen, was du sagst, ja, weil salopp gesagt, wer möchte schon in einem Hochhaus wohnen?
Ja.
Aber natürlich ist der Wohnungsbau, so wie der Städtebau, ja nicht nur von Wohnbedürfnissen abhängig, sondern das ist die Stadtplanung hat viel mit Finanzressourcen, mit Investitionsmöglichkeiten, mit der Rationalität der Stadt zu tun, mit der Funktionalität der Stadt zu tun. Die Bedürfnisse nach einem schönen, beschaulichen Leben in einem schönen Landhaus, die sind ja nicht neu in dem Sinn. Und trotzdem bauen wir nach wie vor Hochhäuser zum Wohnen. Was macht dich optimistisch?
Ich glaube, das ist eine mafiose Verknüpfung von der Immobilienwirtschaft und den Architekten. Dass je dichter man baut, umso mehr ist das Land wert. Also die Immobilienwirtschaft hat ein Interesse daran, möglichst dicht zu bauen. Ja, das gibt noch einen dritten Partner. Es gibt noch die von der Ökologie her das Postulat, man müsse dichter bauen. Und die drei Energien tun sich zusammen und die Architekten, die machen nichts lieber als Projekte, die dann in ihren Zeitschriften publiziert werden. Ich glaube, dass dieses System, wenn wir Glück haben, wird dieses System in Frage gestellt werden. Ich rede jetzt immer vom Wohnungsbau, nicht von den Arbeitsplätzen. Ja. Und in Deutschland die Vauban-Kaserne zum Beispiel in Freiburg, da haben sich Menschen zusammengetan. Wir haben in Deutschland mehr und mehr diese Baugemeinschaften, wo verschiedene Private sich zusammenzutun, um miteinander zu bauen. Und die Städte fangen an, diese Bewegungen zu unterstützen. Also da meine ich, sind sehr hoffnungsvolle Anzeichen da, die an Bedeutung zunehmen.
Was sind da Beispiele von Bauprojekten, die du besonders spannend, besonders inspirierend, besonders zukunftsweisend empfindest?
Also ich erlebe in Deutschland eben, also ich bin in Mannheim ein paar Jahre Präsident des Gestaltungsbeirates. Da kamen jetzt immer mehr Baugesuche für eben diese Baugemeinschaften, wo verschiedene Private sich zusammentun und die haben eigentlich immer, ich sage jetzt mal, viergeschossige Bauten miteinander realisiert, vielleicht fünfgeschossige, vielleicht dreigeschossige, aber sicher nicht ein Hochhaus, ne? Weil sie für sich selber gebaut haben und nicht, die Immobilienwirtschaft baut nicht für die Menschen, sie baut für sich selber, um möglichst hohen Profit zu erreichen.
Jetzt sind diese Bauprojekte, die du beschreibst, erstens mal niedriger, also 4 bis 5 Stockwerke. Gibt es noch andere Kriterien, die diese Bauprojekte wirklich auszeichnen?
Ja, Dichte natürlich, aber nicht Dichte, die es nicht mehr möglich machen, eine Umgebung in den Wohnüberbauungen zu realisieren, die ein Erleben der Landschaft möglich macht. Und da haben wir das Problem, dass dann, also gerade an vielen städtischen Bereichen mit den Tiefgaragen diese ganzen Gebiete betoniert werden und man nur noch an wenigen Stellen einen Baum richtig pflanzen kann. Da entstehen jetzt auch an vielen Orten Leute, die sich zusammentun und sagen, wir haben keine privaten Autos mehr, wir haben vielleicht ein paar gemeinsame Autos, und dann muss man dieses Zubetonieren der Untergeschosse nicht mehr machen und kann eine Umgebung machen, die auch, wo die Bewohner dann selber ihr eigenes Stück Land haben können. Also da meine ich, zeigt sich dieses neue Bewusstsein und wird zu einer anderen Stadt führen.
Und dieses neue Bewusstsein, wenn ich es richtig verstehe, zeichnet sich auch aus, dass es die Stadt in anderen Metaphern fasst. Also dass es die Stadt weniger in ihrer Funktionalität fasst, sondern dass hier andere Kriterien die herangebracht werden, die sie erfüllen soll.
Ist das ein Überblick? Wobei, das ist nicht die Funktionalität, die muss immer noch bestehen. Die Ökonomie muss auch bestehen und die Ökologie muss ernst genommen werden. Aber es kommen neue Haltungen, neue Werte kommen dazu. Also zum Beispiel, wir haben, meine ich, eine intensive neue Entwicklung des Bedürfnisses des Individuellen. Das Individuelle nicht als egozentrische Position, sondern als das Bedürfnis, sich selber realisieren zu können. Und das heißt auch, dass in der Struktur der Stadt die Megastrukturen, meine ich, in Frage gestellt werden und die Vielfalt und die Komplexität der Stadt auch ein Bedürfnis ist für das Bauen in der Stadt.
Trifft das auch für die Bürobauten zu, oder denkst du, dass die Hochhausstrukturen, also ich lebe in Frankfurt und da ist ja die Skyline eben auch zu einem gewissen Markenzeichen geworden und in amerikanischen Städten sowieso und in asiatischen Städten sprießt sozusagen ein Büroturm nach dem anderen. ist das der Transformation der Stadt? Wird es hier sozusagen eine Zweigleisigkeit geben? Wir wohnen in klein strukturierteren, mehr vierstöckig bis dreistöckigen Häusern mit Carsharing, aber wir arbeiten in riesigen Bürotürmen im Zentrum der Metropolen.
Ja, die Innenstädte, da sind starke Energien zu verdichten. Die europäische Entwicklung ist anders als die asiatische und auch die afrikanische. Und bin aber eigentlich optimistisch, ja, ganz faszinierend zu sehen, wie in Südamerika die Strukturen der Favelas versucht werden, nicht als nur die Struktur der Favelas auch als Bautypologie zu interpretieren und eine Stadt zu bauen, die positiven Seiten der Favelas, nämlich die Identität des Einzelnen, den Außenraum, über den jedes Haus verfügt, zu integrieren. Ja. Die Innenstädte sind aber, was dort passiert, ist viel schwieriger zu beurteilen, weil natürlich die ganzen, auch mit den neuen Technologien, neue Fragen kommen und die Arbeitsplätze ja gar nicht mehr in dem Sinn konzentriert werden müssen, damit sie nebeneinander sind. Da bin ich unsicher, wie sich das entwickeln wird. Das hängt aber ganz wesentlich sicher auch mit der Frage, dem Umgang mit der Mobilität um, wo wir ja vor großen Veränderungen stehen.
Um ganz wieder zurückzukommen auf die Ausgangsfrage, wo du von der Transformation der Städte gesprochen hast, dann wo du davon gesprochen hast, Städte ja Schichten von Geschichte in sich tragen. Und das ist jetzt wieder ein neues Interesse an dieser Geschichtetheit von Stadtarchitektur gibt. Ich habe gerade in der Vorbereitung zu dieser Sendung auch einen Artikel von dir in der Neuen Zürcher gelesen, wo du die Stadtentwicklung von Zürich angesprochen hast und wie hier in den 80er Jahren auch entdeckt worden ist, dass es dann neben den römischen Siedlungen auch noch keltische Siedlungen gab. Und diese ganze Zeitspanne, der Identität einer Stadt wird. Ist das auch eine Sichtweise, dass die Stadt mehr als ein langzeitiges Lebensform verstanden wird? Oder warum findest du das so spannend, dass diese geschichtlichen Strukturen hier wieder entdeckt werden?
Ja, das hat auch vielleicht wieder mit einem neuen Bewusstsein zu tun. Das moderne Bewusstsein war ja man hat das Recht jederzeit, die Welt neu zu erfinden. Und wir werden uns vielleicht bewusst, dass wir Prägungen haben, ein kollektives Unbewusst, das in der Geschichte verankert ist. Das Wort Heimat ist ja wieder, man darf ja wieder von Heimat reden. Ne? Und man darf die Altstadt ernst nehmen als Teil der Stadt und die Bauwut der 60er, 70er, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der Zerstörung dieser Geschichten, das meine ich, das wird ersetzt durch eine Haltung, diese Balance zwischen Veränderung und Kontinuität der Stadt ernst nehmen will. Wir müssen ja immer wieder, jetzt, wo wir mit neuen Werten konfrontiert sind, wir müssen diese Dominanz der Kraft des Neuen als das einzig Richtige wieder neu reflektieren und immer wieder abwägen bei Veränderungen der Stadt, ob das nicht die Identität und die dass die Verankerung der Menschen in ihrem Lebensraum übermäßig zerstört, auslöscht, verschwinden lässt. Ich glaube, das ist eine neue Energie, die sich zeigt.
Das heißt, du siehst einerseits diesen modernen Geist, das ist so ausgedrückt, dass man alles, eben auch die Stadt, immer wieder neu erfinden kann, neu erfindet und aus dem Jetzt einen neuen Wurf dessen macht, was die Stadt eigentlich sein soll.
Aha.
Und setzt dem entgegen, ich würde es eine Verwurzelung nennen, wo du ansprichst, dass die Menschen auch einen Sinn wieder haben für Kontinuität, für Gewachsensein, dafür, dass eben Städte auch von woher kommen. Die gehen nicht nur wohin, die kommen auch von woher, dass das auch mit Heimatgefühl zu tun hat.
Ja,
Dass eine Stadt, die dann eben auf römische oder vielleicht keltische Geschichte zurückgeht und die Zeiten des Mittelalters, der Renaissance, der Frühmoderne bis ins 20. Jahrhundert nicht nur durchgemacht hat, sondern auch in der Architektur sichtbar ist, dass das den Menschen wieder einen Wert gibt, weil sie verbunden sein wollen mit einer größeren lebenden Realität, oder warum ist das?
Ich glaube, das ist jetzt nicht nur Europa. Ich habe ja ein paar Jahre lang für eine chinesische Stadt gearbeitet und wir haben ein langes Verfahren, Workshop-Verfahren gehabt, vom Umgang mit der Altstadt. Und in der Konfrontation mit dieser Frage und der Bewusstwerdung dieser Frage wurde am Schluss von der Politik beschlossen, die Altstadt zu erhalten. Das war Kunming, das ist die Hauptstadt der Provinz Yunnan, die hat als erste chinesische Stadt ihre Altstadt oder Teile ihrer Altstadt unter Schutz gestellt und ein Veränderungsverbot erlassen für diesen Raum der andere Pol zu diesem irrsinnig raschen Veränderungen, die nötig sind durch die Wanderungen in die chinesischen Städte. Und das Gleiche, diese Diskussion kommt jetzt auch in Beijing. Also in der Literatur wird immer häufiger von diesen Heimat-Energien gesprochen, auch in China. In Afrika ist das schwieriger.
Siehst du da einfach einen neuen Konservativismus? Oder was für ein neues Bewusstsein formt sich hier, prägt sich in diesem neuen Verständnis von Städtebau aus?
Ja, wenn ich jetzt ganz große Sprünge mache, das ist eine Wiederentdeckung der taoistischen Philosophie, dass immer ein Spiel ist von Yin und Yang, von Veränderung und Kontinuität, und dass die Veränderung die große Wahrheit der Moderne. Wir entdecken jetzt, dass es eben auch das Yin gibt und nicht nur das Yang in der Welt.
Also du sagst, ich nehme an, du beziehst das jetzt nicht nur auf den chinesischen Städtebau, sondern...
Auf der ganzen Welt. Ja, das ist,
ja.
Europa ist es natürlich speziell akut, weil einerseits, weil wir sehr viel diese Schichten haben, die es zum Beispiel in Afrika fast nicht gibt, und weil wir vielleicht mit der Konfrontation mit der Moderne mehr der Defizite, auch die Defizite erkennen.
Aber du sagst, und du interpretierst das eben aus einer traditionell taoistischen Philosophie, dass es ein Wiederentdecken von der Notwendigkeit von Gleichgewicht ist. Wenn man es jetzt nicht taoistisch ausdrückt, sondern in einen deutschen Begriff reinbringt, von Veränderung und Beständigkeit?
Ja, aber nicht von Veränderung und Beständigkeit, ja, genau, richtig, ja.
Und ist das jetzt einfach eine Gegenbewegung, nachdem die Moderne einfach so eine Aufbruchbewegung war aus der Beständigkeit der traditionellen Gesellschaft heraus? Könnte die Moderne wirklich als diese große Aufbruchsexplosion auch verstehen, die ja nicht nur in der Architektur, sondern in allen kulturellen und allen Lebensbereichen ja diese Dynamik entfaltet hat, dass wir hier auf der anderen Seite ankommen und das Gefühl haben, hier braucht eine neue Bilanz.
Ich glaube, man kann sogar noch weitergehen. Das neue spirituelle Bewusstsein des Menschen jenseits der Moderne ist eben gerade, manifestiert sich gerade in diesem Bewusstsein, dass die alte Stadt, die vorhandene Stadt auch ihre Bedeutung hat und nicht nur ein Steinbruch sein darf.
Mhm. Wieso nennst du das ein spirituelles Bewusstsein? Was ist diese spirituelle Dimension an dieser Erkenntnis?
Also für mich am deutlichsten meine ich äußere sich in dem neuen Suche nach der Einheit mit der Landschaft, mit der Natur, mit dem biologischen Bewusstsein in einem kosmischen Zusammenhang zu leben und nicht diese Zentrierung auf den Menschen ersetzt wird durch ein breiteres Verständnis von der Existenz des Menschen. Mhm.
Eigentlich war die Stadt ja die große Abkehr von der Natur. Die Stadt, auch die griechische Stadt, die mittelalterliche Stadt, das war sozusagen das, was wir der Natur als Menschenraum abgetrotzt haben. Wo auch die sprichwörtliche Stadtluft, die Menschen frei macht, geatmet wurde. Das heißt, Stadt war traditionell über Jahrtausende sozusagen der Gegenentwurf zur Natur, war jener Bereich, wo wir uns über die Natur erhoben haben, wo wir eben unsere eigene Form von Schönheit entwickelt haben, indem wir ja durchaus auch Kathedralen und Tempeln gebaut haben. Du sagst, diese Bewegung gegen die Natur, die ja nicht nur eine Bewegung der Architektur war, sondern eine Bewegung der gesellschaftlichen Entwicklung, die durchaus auch eine Emanzipationsbewegung war, weil dass wir uns eben auch Abhängigkeiten von der Natur freigelegt haben, das kommt jetzt irgendwie zu einem Ende, und was sichtbar wird, ist eine neue Sehnsucht nach Integration.
Ja, wobei du hast jetzt die Kelten auch gerade noch in diesen Kübel geworfen. Mhm. Ich meine, das ist die griechisch-römische Stadt. Die griechisch-römische Stadt ist, und auch die griechisch-römische, das ist ja die Wurzeln der europäischen Moderne, sind ja dort. Die keltische, damit kommt man dann auch natürlich zum Gottesbild, das keltische Gottesbild war eine hat keine Spaltung zwischen Mensch und Natur aufgebaut. Und das christlich-jüdisch-mohammedanische Weltbild hat diese Trennung instrumentalisiert und dann vor allem in der Renaissance auch in die Stadt übernommen. Mhm. Also dort, glaube ich, ist es eine spezifisch diese Trennung von Mensch und Natur ist eine spezifisch ein Produkt der Mittelmeerkulturen.
Mhm. Wenn du sagst, das ist ein spezifisches Produkt der Mittelmeerkulturen, mit deinen Erfahrungen in Asien. Wenn man hier eben den chinesischen Städtebau auch über die Jahrhunderte anschaut oder den indischen Städtebau, sind diese Kulturen andere Wege gegangen?
Also die chinesische Kultur ist sicher eigene Wege gegangen und ist erst in der Konfrontation mit dem Westen dann auf die Moderne eingetreten. Ihre Wurzeln sind anders. Also sie haben auch das Schießpulver erfunden, aber sie haben nie Waffen entwickelt, die man mit Schießpulver treibt. Ja. Mhm. Also es ist dann dort ist das Naturverständnis, das siehst du ja auch in der chinesischen Malerei, das ist immer wieder der Versuch, die Landschaft, die Natur zu interpretieren, während in der Renaissance-Malerei die Stadt interpretiert wurde, da wurde die Perspektive erfunden, um die Häuser richtig darstellen zu können. Von Giotto über Piero della Francesca bis dann hin in die Malerei des 19. Jahrhunderts das ist auch ein anderes Bewusstsein des Raumes, also wie dieses Dreidimensionale, das die Renaissance entdeckt hat, ist ein Phänomen dieses der Glaube an das Konstruierbare, an das Technische. Und das ist in der Entwicklung der anderen Kulturen anders verlaufen, meine ich.
Das finde ich jetzt sehr spannend. Von der chinesischen Malerei kenne ich das ja, und das hat mich auch immer wieder erstaunt, wie früh es in der chinesischen Kunst die Landschaftsmalerei gab. Das ist etwas, was völlig anders sich entwickelt hat als in der abendländischen Malerei. Das hast du ja schon auf den Punkt gebracht. Also die chinesische oder eigentlich ostasiatische, auch japanische und koreanische Landschaftsmalerei sind ja sprichwörtlich, und das ist schon ein Phänomen, das eine andere Geisteshaltung mit ausdrückt.
Ja, ja.
Hat sich das auch in der Art und Weise, wie man Städte baut, dargestellt? Weißt du auch von anderen Umgang mit Städtebau?
Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Der chinesische Städtebau war ja an sich auch ein geordneter, rationaler, hat auf rationalen Stadtgrundrissen beruht. Aber die Orientierung zum Beispiel, wurde nach dem Feng Shui-Prinzip immer wieder bewusst hinausgetragen in die Landschaft. Wir haben in diesem Ort, wo ich in der Stadt in China, wo ich gearbeitet hatte, die mussten dann für 500.000 Leute eine Stadtentwicklung nach Norden der Stadt planen. Und dann haben wir eine Diskussion gehabt über das. Und dann habe ich gefragt, von dem Plan, den ihr habt, was gilt von dem? Und hat mir gesagt, ja, du kannst alles hinterfragen, nur die Autobahn zum Flugplatz, die muss bleiben. Und die Feng Shui-Achse von dem Berg dort hinten ins Zentrum der Altstadt, die muss strukturell Teil der neuen Stadt werden.
Ja, ja.
Also in dem Sinn
gibt es. Das ist ja schon einmal ein Riesenphänomen. Und ich meine, mittlerweile kennen ja viele Menschen auch Feng Shui als ein Verständnis der Integration von, ich würde mal sagen, Naturgegebenheiten in der Art und Weise, wie wir Wohnungsbau, Städtebau angehen. Und da sprichst du was an, das ist schon spannend, das überhaupt auf solches Augenmerk zu legen, spricht ja von einem Verständnis der Integration dessen, was wir bauen, in ein organisches Ganzes der natürlichen Welt. Die Feng Shui-Achse hat ja was mit Naturkräften zu tun.
Ja, ja.
Und dem eine solche Wichtigkeit zu geben, und vor allem auch noch in Zeiten, wo man Autobahnen baut, Wichtigkeiten zu geben, da ist schon offensichtlich ein anderer Geist dahinter.
Ja, und das sind Spuren von einer alten Kultur, die immer noch wirken. Mhm. Und dann, wenn wir von Schuhe reden, rede ich ja jetzt nicht von den Farben und von den Umlenken mit dem Spiegel und weiß ich was für, sondern ich rede von den strukturellen Fragen, wo es darum geht, die Landschaft als Teil des Lebensraumes ernst zu nehmen und nicht nur als Ausbeutungsraum.
Die Stadt als Teil des Lebensraums ernst zu nehmen und hier Lebensraumsprinzipien zu verstehen, wenn man Feng Shui-Prinzipien der Ausgerichtetheit als Prinzipien des Energieflusses im Lebensraum versteht, wenn ich das richtig ausdrücke. Da ist schon ein Zugang, der unserem Städtebau ungewohnt ist. Siehst du Elemente, jetzt nicht unbedingt Feng Shui oder vielleicht auch Feng Shui, wo ein solches Verständnis Teil der Architektur und der Stadtplanung auch bei uns wird?
Ja, in der Landschaftsarchitektur, also in der neuen Bedeutung der Landschaftsarchitektur, dass man Städte nicht von der Funktionalität her und der mineralischen, also von den Bauten her entwickelt, sondern von Anfang an überlegt, wie diese Beziehung zwischen Landschaft und Stadt entstehen kann und auch die Linien zwischen Landschaft und Stadt in Frage gestellt werden, wo es fließende Übergänge gibt, wo die Landschaft in die Stadt hinein. Ich habe mal mit an einem Projekt haben wir gesagt, wir planen jetzt nicht das Gebaute, sondern wir planen zuerst mal die Freiräume und das Grüne und die Landschaft und schauen dann, wo dann gebaut werden könnte. Das wäre dieses neue Bewusstsein.
Und das ist ein Bewusstsein, dass du bemerkst, das ist ein Bewusstsein, dass neuere, jüngere Architekten,
ja,
Architektinnen,
ja,
oder Stadtplaner, Planerinnen vermehrt zur Anwendung bringen.
Also, als ich studiert habe an der ETH, gab es keine Vorlesung über Städtebau, keine Vorlesung über Landschaftsarchitektur und keine Vorlesung über Denkmalpflege. Mhm. Also, wir erleben da eine, und eben das ist die Transformation, und um nochmal auf das zurückzukommen, das alte Paradigma war, wir planen die neue Stadt und dann wird die gebaut. Und heute, meine ich, sollten wir eher sagen, wir betreuen die Transformation des Raumes aufgrund der neuen Werte. Und das sind Prozesse, wo man die ganze Einbezug der Bürger in die Transformationsprozesse ist ja ein ganz neues Phänomen, das sich überall zeigt.
Das heißt, dieser Prozess, den du beschreibst, hat eigentlich zwei Seiten, zumindest zwei Seiten. Das eine, was du angesprochen hast mit der Integration von Landschaftsarchitektur, ja, wo die Stadt Teil des Lebens der Landschaft wird, in das die Stadt hineinwächst oder in das die Stadt hineingebaut wird. Ja. Die andere Seite ist die Lebendigkeit der Menschen, die sie bewohnen. Das heißt, die Stadt wird in den Lebensfluss der Menschen, die hier Lebensraum suchen, mit eingebaut. Und diese Bürgerbefragung, das hat einerseits einen demokratiepolitischen Aspekt, aber der Aspekt, den du ansprichst, ist, dass der Städtebau mit den lebendigen Bedürfnissen derjenigen, die hier ihr Leben entfalten, in Zusammenhang gebracht wird, in einer Art und Weise, wie das vorher nicht der Fall war.
Ja. Und das ist für den modernen Architekten ist das eine Störung. Weil er in eine andere Rolle kommt. Er ist nicht mehr der Heilsbringer, der weiß, wie man es machen muss, so wie der klassische alte Arzt, sondern er wird zu einem, für mich ist noch das Wort, er wird zu einem Übersetzer von der Werte in Struktur und Form der Stadt. Und seine Aufgabe ist, mal zuerst sorgfältig hinzuhören, was überhaupt gebraucht wird und nicht der Welt zu erklären, was sie braucht.
Du hast ja auch in dem Wort, das du mehrmals gebraucht hast, wo du davon gesprochen hast, die neue Stadtplanarchitektur, da wird der Stadtplaner, der Architekt zum Betreuer der Transformation, etwas angesprochen, wenn man da genau hinhorcht, da ist ja ein ganz spezielles Verhältnis angesprochen. Wenn ich etwas oder jemanden betreue, dann ich gestalte den oder das nicht, jedenfalls nicht in dem gleichen Sinn, wie ich irgendein Kunstwerk oder irgendein Artefakt gestalte, sondern ich betreue die Lebensform von etwas, versuche dafür Gestalten zu finden, die diese Lebensform zur Entfaltung bringen. Das heißt, ich brauche hier sehr viel Respekt für das, was ich betreue.
Ja.
Und diese andere Grundhaltung des Betreuers scheint dir hier eine ausschlaggebende zu sein.
Ja, und spannend ist, dass Heidegger in einem Vortrag in den 50er Jahren den Architekten gesagt hat, hört mal, das Wort bauen, das hat seine etymologische Wurzel im Wort Ich bin, das Bin. Mhm. Und bauen ist eigentlich die Art, wie man sein will. Der Architekt hat die Aufgabe, nicht das schöne Haus zu entwickeln, sondern das Haus zu entwickeln, das für den Bewohner das ist, was er gern sein möchte. Ja?
Wobei du mit den Bewohner des Hauses nicht nur die Bewohner des Hauses, sondern auch die Bewohner der Umgebung des Hauses, all das.
Das ist die zweite Seite dann noch. Mich fasziniert noch so der Vergleich zur Sprache. Wir haben ja in der Sprache haben wir Wörter, also wir haben ein Wörterbuch und wir haben eine Syntax oder eine Grammatik. Und die Wörter, das sind vielleicht die Häuser, die einzelnen, weil das sind kleine oder größere Identitäten. Und die Syntax, die verbindet ja die Wörter.
Mhm.
Und Städtebau ist eben nicht Addition von Wörtern, sondern man muss auch die Verbindungen, die Grammatik integrieren. Mhm. Also wenn ich sage, ich liebe dich oder dich liebe ich oder liebe ich dich, dann sind das immer die gleichen Worte, aber in einer verschiedenen Beziehung zueinander.
Mhm.
Und das ist die neue große Aufgabe, die Stadt aus ihrer Addition von Einzelobjekten, also die Autobahn, die Eisenbahn, das große Wohnhaus oder das große Einkaufszentrum, diese Addition, wo die Häuser und die Straßen vom Himmel gefallen sind, isoliert, diese Sicht aufzugeben und zu einer Sicht zu kommen, wo es primär darum geht, eben die Grammatik der Stadt zu begleiten und dort die Qualität zu sichern. Die Außenräume in einer Stadt geben ihr ja die Identität, viel weniger die Häuser. Aber das wäre nochmal eine halbe Stunde, ja.
Siehst du diese neue Stadtplanung und diese neue Architektur im Zusammenhang mit anderen Entwicklungen unserer Kultur? Was zeigt sich gerade? Warum diese neue Sensibilität für gewachsene Strukturen? Warum diese neue Sensibilität für die Grammatik einer Stadt, für das Eingebundensein in Landschaftsarchitektur? Warum das?
Es sind ja die gleichen Phänomene, wie wir sie in der modernen Physik haben.
Mhm.
Wo sich die Atome auflösen, wo die Unschärferelation kommt, wo es darum geht, die Beziehungen der Elemente, die verbindenden Energien zwischen im Raum zu identifizieren. Also das ist sicher der Städtebau ist sicher in einer gleichen Situation wie in vielen anderen, das gilt ja wahrscheinlich auch für die Philosophie und vor allem für die neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, dass die Getzer hat ja von dem Wechsel von der Dreidimensionalität in die Vierdimensionalität gesprochen, als das neue Phänomen unserer Zeit. Die Architekten werden in Zukunft nicht mehr Perspektiven zeichnen. Sie werden Programme haben, wo man durch den Raum durchgehen kann, die Projekte von verschiedenen Seiten und in verschiedenen Maßstäben ansehen kann. Ja. Also da läuft, das ist, da, die Architektur ist nicht, der Städtebau ist nicht ein Sonderfall. Das ist ja vielleicht die wichtige Erkenntnis auch heute, die in den Architekturschulen erst anfängt, ja, bewusst zu werden.
Sehr schön. Ich hätte noch einiges an Fragen, aber wir kommen jetzt auch gegen das Ende unserer Sendezeit hier. Ich glaube, es ist wirklich spannend, wie es dir gelingt, diese neue Perspektive auf Architektur, auf Stadtplanung einzubinden in eine neue Sichtweise von Welt überhaupt, wie du jetzt angesprochen hast, auch die Physik, die sich in ihren Grundfesten ja stark erschüttert hat, aber auch in eine neue Wahrnehmung von Lebendigkeit und das, was du ganz am Anfang gesagt hast, in einen neuen Streben hier einen Ausgleich zu schaffen im Sinne von einer Wiederannäherung, Wiederintegration von Natur. Karl, ich glaube, dass es wirklich auch wichtig ist, wahrzunehmen, dass unsere Städte in einem gewissen Sinn unsere Körper sind. Ich glaube, allein diese Wahrnehmung, wie du sie formulierst, die Stadt nicht nur als etwas Äußeres, das ich bewohne, vielleicht zufällig bewohne, wahrzunehmen, sondern sie als eine Schicht meiner Lebendigkeit oder als eine Schicht unserer Lebendigkeit zu verstehen, ändert doch radikal unser Verhältnis zu unseren Städten, dass auf einmal nicht nur einfach diese Betonbauten sind, in denen ich lebe, sondern das ist eine weitere Haut oder eine weitere Erweiterung unserer Lebendigkeiten, insofern unseres Körpers. Schon diese Sicht ist ja eine Sicht, die uns ganz anders mit Städten umgehen lässt.
Ja, einverstanden.
Herzlichen Dank für deine Ausführungen, herzlichen Dank für diesen Einblick auch in deine jahrzehntelange Erfahrung mit Städtebau. Auch herzlichen Dank unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Heute leider ohne die Möglichkeit, Fragen zu bringen. Das nächste Mal werden wir wieder auf Live-Schaltung sein. Einen herzlichen Dank und einen schönen guten Abend. Auf Wiederhören.